Herrlich. Also ich freue mich sehr, heute Morgen hier vorne zu stehen. Mir geht einigermaßen die Düse, aber das macht nichts. Also den brauche ich auch gleich, komm mal nachher. Ja, ich möchte nur einmal beten. Vater, ich möchte dir Dank sagen für diesen Gottesdienst. Ich danke dir für dein Reden während des Lobpreises. Ich danke dir, dass du in unser Herz blickst, dass du alle Sehnsüchte kennst. Und dass du so gerne mit uns Gemeinschaft hast. Danke, Jesus, dass du uns lieb hast. Danke für diesen Gottesdienst. Öffne uns jetzt die Herzen, damit wir dein Reden verstehen. Danke dafür. Amen. Ja, ich möchte mal gleich starten mit einem Vers aus Hebräer 11, Vers 1. Den hatte ich eh vor zu sagen, den kann ich den jetzt schon mal raushauen. Da heißt es, der Glaube ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft. Eine Überzeugung von Dingen, die man nicht sieht. Der Glaube ist eine Überzeugung von Dingen, die man nicht sieht. Das ist schwierig. Ich persönlich komme aus einem christlichen Kontext, wo sowas wie Prophetie und solche Dinge eher selten bis gar nicht der Fall waren. Und ich eigentlich mehr an das geglaubt habe, was man sah. Davon bin ich zum Glück weg. Und ich lade dich ein, heute dein Herz zu öffnen. Ist wirklich so, dieser Schwung aus dem Lobpreis, den würde ich so gerne jetzt mitnehmen. Und ich bin gespannt, wie der Heilige Geist das jetzt macht. Claudia und ich, wir waren vergangene Tage, sind wir mit dem Auto unterwegs gewesen und sind hier die Masurenallee entlang in Duisburg. Also weiß jemand, zeig einfach mal von jetzt, zeig mal eben dahin, wo du meinst, dass die Sechs-Seen-Platte ist. Zeig mal hin. Wo ist die Sechs-Seen-Platte? Ja. Nicht ganz einig, die Mehrzahl glaubt da, lassen wir mal so stehen, können wir nachher googeln. Aber da waren wir, die Claudia und ich sind da hingefahren. Der Hammer ist, ich weiß nicht, ob du es wusstest, Duisburg bekommt einen neuen Stadtteil. Und als wir jetzt vergangene Woche war es, oder davor, ich weiß nicht mehr, habe so ein bisschen Zeitgefühl verloren, im prophetischen Forum haben wir drei Prophetien uns angeschaut. Zwei von Ian Rossall, Vater von Jono und Schwiegervater von Ann-Chris, und eine von Paul Hopkins. Aber eine von Ian Rossall, die möchte ich gerne noch mal als Auftakt nehmen, die hat mich nämlich sehr abgeholt. Da waren es für mich, für meine Gedanken und für meine Wahrnehmung waren da zwei wichtige Aspekte drin. Der eine Teil ist, Gott liebt Beziehung. Er liebt die Beziehung zu dir und Gott liebt auch die Beziehung, wie wir sie untereinander haben. Da steht der voll drauf. Da hat er voll Bock drauf, etwas salopp gesprochen. Gott liebt die Beziehung zu dir. Er liebt die Beziehung untereinander und das schätzt er. Das ist der eine Gedanke. Und der zweite Gedanke ist, Gott autorisiert uns. Und Gott gibt uns einen Auftrag, dass das, was wir erleben, was wir vielleicht an Erfahrungen mit dem Heiligen Geist machen, an Erfahrungen untereinander, miteinander und mit Gott, dass wir das nicht für uns behalten im Schatzkästchen, sondern dass wir es rausposaunen und andere damit nehmen in diesen Schwung. So, das brauchte ich jetzt mal als kleines Intro. Und so sind wir jetzt am vergangenen Montag oder Dienstag, sind wir zur Sechs-Seen-Platte gefahren, die Claudia und ich, nicht um da schwimmen zu gehen, wäre doch ein bisschen frisch, sondern wir haben diesen neuen Stadtteil umrundet. Es wird tatsächlich ein gesamtneuer Stadtteil in Duisburg gebaut mit über 3000 Wohneinheiten. Wusstest du das? Ein neuer Stadtteil. Wann gibt's das in einer Stadt, in einer Großstadt, wie jetzt zum Beispiel hier in Duisburg, dass ein völlig neuer Stadtteil entsteht? Und wir sind da hingefahren und du siehst mal erst gar nichts. Ein paar Baustellen, irgendwo werden jetzt schon Gehwege gebaut. Okay, bisschen früh, mag sein. Und um diesen Stadtteil sind wir rum, weil ich diesen unglaublichen Drang hatte zu sagen, dieses Areal gehört uns. Damit gar keiner auf die Idee kommt, zu sagen, es gehört ihm. Es ist unser Stadtteil, es ist unsere Stadt. Und die Atmosphäre des Himmels, die ist da. Und wir sind diesen Stadtteil, soweit es ging, umrundet, ging nicht ganz rund, rein geografisch. Weil da irgendwann so ein See im Weg ist. Und wir waren da und haben laut Lobpreis gehört und haben laut gebetet und haben gesagt, das ist unser Stadtteil. So, mit diesem Gedanken möchte ich euch mitnehmen in das, was jetzt kommt. Ich möchte euch mitnehmen, ich brauche nämlich immer Vorbilder. Ich brauche immer Personen, die mich so ein Stück mitnehmen in ihre eigene Geschichte, damit ich von denen lerne. Ich weiß nicht, ob du vielleicht auch dazu gehörst. Also im Büroalltag gab es mal diesen Satz, Copyright heißt ja an für sich nur kopiere richtig. Und so muss ich auch Dinge einfach nachmachen, damit ich mehr davon lerne. Ja, das ist so ein bisschen mein Style. So. Und wir schlagen nochmal Hebräer auf. Willi, bist du so nett? Hebräer 11. Jetzt nicht den Vers 1, sondern den Vers 32. Und den Vers, den lese ich kurz vor, beziehungsweise glaube ich, brauchen wir ein bisschen mehr davon. Da heißt es, und was soll ich noch sagen? Denn die Zeit würde mir fehlen, wenn ich erzählen wollte von Gideon, von Barak, von Simson, von Jephtha, David, Samuel und den Propheten, welche durch Glauben Königreiche bezwangen, Gerechtigkeit wirkten, Verheißungen erlangten, der Löwen Rachen verstopften, des Feuers Kraft auslöschten, des Schwertes Schärfe entgingen und aus der Schwachheit Kraft gewannen, im Kampfe stark wurden, der fremden Heerscharen zurücktrieben. Hebräer 11 ist voll von Leuten, die so als Glaubensheld bezeichnet werden. Und einen, den möchte ich heute mit euch anschauen, und das ist Gideon. Dieser Mann, der inspiriert mich schon seit vielen Monaten, seit letztem Jahr August, schätze ich mal, bin ich mit Gideon dran. Genau, ich habe euch zwei dieser Folien mitgebracht, die könnt ihr abfotografieren, dann habt ihr eine große Chance, wenn ihr die Predigt nochmal nachhören wolltet, könnte ja sein, dann könnt ihr anhand dieses Bingo spielt sozusagen, die einzelnen Gedanken, die ich heute mitgebe, könnt ihr da noch mal ein bisschen mehr nachvollziehen. Gideon. Jetzt habe ich fast vergessen, meine eigenen Dings hier mal aufzumachen. Da ist sie. Na. So. Ja, lass mal ruhig da, bitte, Willi. Lass die Folie einfach oben, die brauchen wir noch ein paar Mal. Gideon war jemand, der wird als Glaubensheld, ja jetzt in Hebräer 11 wurde er ja bezeichnet als einer von vielen, da sind noch ein paar andere genannt, aber um die geht's jetzt nicht. Mir geht's jetzt heute um diesen Gideon. Und dieser Gideon, der wird eigentlich nur in 3 oder 4 Kapiteln im Buch der Richter, wird er thematisiert, beginnend mit Richter 6 und dann liest man von ihm noch ein bisschen mehr in 7 und 8 und vielleicht auch noch in 9, aber so weit kommen wir heute gar nicht. Ich weiß sowieso nicht, wie weit wir heute kommen. Ich versuche wirklich meine Gedanken so komprimiert und so fokussiert wie möglich rüberzubringen. Dieser Gideon erlebt eine besondere Begegnung. Er ist bereits 7 Jahre im Krieg gegen die Midianiter. Und die Midianiter, das waren so Leute, die haben den Israeliten nicht den Dreck unter den Fingernägeln gegönnt. Die Midianiter kamen und haben alles, aber auch wirklich alles Ratzeputz von den Israeliten geklaut. Die sind immer brav ins Land eingefallen und haben alles genommen, was sie gerade hatten, zum Beispiel auch den Weizen. Also hat Gideon aus Sicherheit, aus Angst, aus Schlauheit, weiß ich nicht genau, hat er den Weizen nicht auf der Tenne gedroschen, wo es logisch gewesen wäre, denn dann trennt sich ja schön die Spreu vom Weizen, sondern er hat den Weizen in der Kelter gedroschen. Ich habe extra nochmal nachgeguckt, Kelter, ich wusste nicht genau, was ein Kelter, also eigentlich eine Presse, aber in einer Presse kriegst du ja nun mal keinen Weizen gedroschen, also ist mehr ein Raum, wie so ein Kellerraum, so stelle ich es mir vor. Und da stand der Gideon jetzt mehr oder weniger geschützt vor allem, was ihn erkennbar machte und drosch dort den Weizen. Da wird nicht viel bei rumgekommen sein, schätze ich mal. War wenig Weizen, aber immerhin, er hat ein bisschen was daraus geholt. In diesem Moment kommt der Engel des Herrn zu ihm und er begegnet ihm. Der Engel des Herrn erscheint ihm und sagt, der Herr ist mit dir, du tapferer Held. Versetz dich jetzt bitte, alles das, was ich jetzt versuche zu erzählen, ist nicht einfach eine Weitervermittlung von Wissen aus der Bibel. Es geht nicht dabei darum, dass du anschließend weißt, wer Gideon ist, sondern mir geht es mehr darum, dass du dich in die Rolle von Gideon eintauchst, dass du mal selber jetzt für ein paar Minuten Gideon bist und jetzt kommt jemand zu dir, und wir üben das jetzt mal eben, und sagt dir, der Herr ist mit dir, du tapferer Held. Sagt euch das mal gegenseitig bitte. Ja, fühlt sich merkwürdig an, ne? also das zu sagen ist noch der eine Teil, es jemandem zuzusprechen, der Herr ist mit dir, du tapferer Held. Aber wenn du es hörst und wenn du in dein Leben blickst, dann denkst du, ja okay, der Herr ist mit mir, da bin ich noch dabei. Aber das mit dem tapferen Helden, ich weiß nicht. Vielleicht, ich bin jetzt nicht so der tapfere Held. Also jetzt entspann dich mal. Ja? So hat der Gideon auch reagiert. Der Gideon hat gesagt, what? Ich? Tapferer Held? Wieso das denn? Gideon hat es nicht geglaubt. Gideon hat sich ohnehin ziemlich verzettelt in seinem Glauben. Er kommt aus dem Volk der Abisriter, das ist so eine Untermenge der Israeliten. Sein Vater Joas war schon längst nicht mehr mit dem Gott des Alten Testamentes unterwegs, sondern er war derjenige, der im eigenen Garten, sag ich mal, einen Altar für Baal und so eine Aschera, irgend so eine Statue stehen hatte. Da kommen wir gleich nochmal drauf zurück. So war das Elternhaus von Gideon geprägt. Und der Engel des Herrn sagt, der Herr ist mit dir, du tapferer Held. Dann sagt Gideon, ja gut, okay, wir können da gerne mal aufschlagen. Richter 6, bist du nett, dann können wir da mal ganz kurz reinlesen. Richter 6 ab Vers 12, dann lesen wir den Satz nochmal eben. Der Herr ist mit dir, genau, du tapferer Held. Und dann geht's weiter, Vers 13. Und Gideon sprach zu ihm, bitte, mein Herr, also jetzt mal ehrlich, wenn der Herr mit uns wäre, warum hat denn das alles hier uns getroffen? Warum kommen denn jetzt schon seit 7 Jahren die Midianiter und stehlen uns alles? Also wenn der Herr mit uns ist, das stimmt nicht. Der Herr ist nicht mehr mit uns. Dann geht's weiter. Und wo sind alle seine Wunder, die unsere Väter uns erzählt haben, indem sie sprachen, hat der Herr uns nicht aus Ägypten herausgeführt? Und hat der Herr uns, und nun sagt Gideon, und nun hat der Herr uns verlassen. Und uns in die Hand Midians gegeben. Vers 14. Und der Herr wandte sich zu ihm und sprach, geh hin in dieser deiner Kraft und rette Israel aus der Hand Midians. Also Lüge Nummer 1, die der Gideon hier erstmal aufzählt, ist, Gott hat uns verlassen. Also Realität, wie ich sie erlebe, 7 Jahre Krieg und Theorie, Gott sei mit mir, ja bitte, da ist eine große Kluft, kann nicht stimmen. Sorry, das passt nicht. Was erzählst du mir denn hier? Gott ist mit mir. Bitte. Du kannst nur etwas glauben, wenn du es zur Wahrheit erklärst. Du glaubst keiner Lüge, du glaubst dem erst, wenn du sie zur Wahrheit gemacht hast. Wir werden jetzt beim Gideon feststellen, da sind noch ein paar andere Wunden in ihm drin. Und jetzt sagt der Engel des Herrn, oder sagt Gott ihm ja persönlich, geh hin in deiner Kraft. Und der Gideon, der guckt sich an und denkt, ich sage jetzt mal etwas salopp, Alter, in welcher Kraft denn bitte? Ich stehe hier in der Kälte und verdresche hier den Weizen, um dann ein bisschen was rauszukriegen. Und du, also bitte, die kommen jetzt seit 7 Jahren, jeden Tag kommen die hier hin, machen uns kaputt. Und du sagst zu mir, geh hin in deiner Kraft. So hätte ich gedacht. Ich reagiere dann auch mit einer gewissen Form von Sarkasmus, wenn ich Dinge nicht verstehe. Unglaube, Ablehnung, fast schon Verspottung. Und Gideon hat mal erst gesagt, der Gott des Alten Testamentes, der uns ja aus Ägypten rausgeführt hat, der hat uns verlassen. Ich weiß nicht, wie du da so im Augenblick drauf bist. Ich weiß nicht, in welcher Lebenssituation du steckst. Wir haben heute so bei der Anmoderation haben wir noch gehört, heute ist der Tag, an dem ein Wunder passiert. Vielleicht wird das dein Wunder, dass du hier mit einem anderen Mindset nachher rausgehst. Ich würd mich freuen. Wir lesen mal weiter. Vers 15. Und Gideon sprach zu ihm, bitte, mein Herr. Also jetzt komm mal zu dir. Junge, hör mal zu. Jetzt pass mal auf. Ich erkläre dir jetzt mal eben, in welcher Situation ich bin, ja? Bitte, mein Herr, womit soll ich Israel retten? Siehe, mein Tausend ist das Ärmste in Manasse und ich bin der Jüngste im Haus meines Vaters. Also 3 Lügen, die er vorher zur Wahrheit erklärt hat, die er hier aufzählt. Erste Lüge ist, Gott hat uns verlassen. Da sagt ja der Engel des Herrn, nee, stimmt nicht, weil Gott ist ja mit dir. Also jetzt bring das mal übereinander. Die zweite Lüge ist, also ich bin eigentlich der Geringste. Also ich bin so ein Wurm, ich bin die ärmste Wurst hier in Duisburg, ich kriege hier nichts gerockt. Schick du mich in den neuen Stadtteil, wie soll ich denn da was aufbauen? Wie soll denn das gehen? 3000 Wohnungen. Was habe ich denn da? Was kann ich denn da ausrichten? Na, warte mal ab. Und die dritte Lüge ist, also ich bin eigentlich komplett unqualifiziert. Also du siehst mich hier beim Weizendreschen, das kriege ich gerade noch eben hin, aber danach hört's auch auf. Diese, ich kann nichts, ich darf nichts, ich bin der Geringste und Gott ist sowieso nicht mehr bei mir. Diese Lügen, die sind drin, das sind so Glaubenssätze. Und wisst ihr was? Ich habe auch so einen Glaubenssatz. Und der soll heute aufhören. Und ich lade dich ein, mit mir gemeinsam solche Glaubenssätze, die du vielleicht auch hast, heute zu demaskieren. Mein Glaubenssatz heißt, ich bin der Kleine. Ich bin der Geringe. Also wenn das einer kann, dann jedenfalls irgendein anderer. Ich jedenfalls nicht. Ich bin der Kleine. Das ist bei mir drin. Das haben meine Eltern mir wortlos beigebracht. Die wollten das nicht, haben sie trotzdem geschafft. Ich habe einen großen Bruder. Allein die Formulierung sagt ja schon, ich bin der kleine Bruder. Dabei ist er gar nicht größer, der ist nur älter. Ja? Naja, nur so Fun Fact. Und mit diesen Gedanken ist jetzt der Gideon unterwegs und versucht jetzt diese Lüge zu enttarnen und plötzlich, ich muss mal so ein bisschen vorspulen, und plötzlich wird ihm gewiss, oh ja, nicht, dass am Ende tatsächlich Gott mit mir gerade gesprochen hat. Und dann geht er hin und sagt, du hör mal, ich würde gern eine Opfergabe vorbereiten. Ich habe ein bisschen Mehl gemacht, nämlich genau ein Effa. Wisst ihr, was ein Effa Mehl ist? Das ist nicht das hier, das ist ein Kilo. Ein Effa Mehl sind, also ein Effa ist ein Hohlmaß und das sind 22 Liter. Ich habe aber beim Zollstock nachgemessen, das hier ist ungefähr ein Liter. Also sind 22 Liter, sind 22 Kilo Mehl. Runden wir mal ab auf 20, sind wir auf der sicheren Seite. 20 Kilo Mehl. Der Gideon geht hin und backt aus 20 Kilo Mehl Brot. Und ich habe mich bei der Vorbereitung die ganze Zeit gefragt, warum macht der Typ das? Also er sagt dem Engel des Herrn, vielleicht können wir das eben ganz kurz lesen, Willi, bist du nett? Damit ihr nicht so im Dunkeln tappt. Vers 18, weiche doch nicht von hinnen, bis ich mit meiner Gabe zu dir komme und dir vorsetze. Und da sprach der Engel des Herrn, ich will bleiben, bis du wiederkommst. Lass mal den Vers einmal angebeamt. Der Gideon geht hin und der haut erstmal, der macht so eine Ziege klar. Ich weiß nicht, wann du das letzte Mal eine Ziege gebacken hast. Ich habe noch nie eine Ziege gebacken. Ich weiß nicht, wie lange das dauert. Ziege Fell abziehen und klein machen und die ganzen Dinge, die man da so machen muss, damit die irgendwann essbar wird. Das ist der eine Teil. Und dann geht er hin und backt aus 20 Kilo Mehl Brot. Du bist sicherlich genauso wenig wie ich aus dem Bäcker-Business, ja. Also meine Frau backt schon mal Brot, da weiß ich in etwa, wie lange das dauert und dass sie weniger Mehl braucht als, glaube ich jedenfalls, als so ein Kilo. Du musst jetzt nicken. Und ich habe aber einen Bäcker gefragt, also einen guten Bekannten aus unserem, also einen Freund aus unserem Bekanntenkreis, habe ihn gefragt, sag mal, wenn du 20 Kilo Mehl hättest und du müsstest daraus Brot backen, wie viel würdest du denn da so rauskriegen? Na, sagt er, das sind ungefähr 35 Kilo Teig, davon mache ich dir ungefähr 50 Brote. 750 Gramm Brote, über den Daumen. Warum macht der Gideon das? Ich kann dir die Antwort nicht geben, ob es Religiosität war, ob es einfach der Wunsch war, Gott zu beschwichtigen, ob es der Wunsch war, ihm nahe zu sein. Ich weiß nicht, was ihn angetrieben hat. Ich weiß aber, dass er weggegangen ist. Denn das lesen wir hier in dem Vers. Weiche nicht weg, geh nicht weg, bis ich wiederkomme. Und wisst ihr, was der Hammer ist? Der Engel des Herrn sagt, Gideon, ich gehe hier nicht weg, bis du wiederkommst. Ich weiß nicht, was du in deiner Angst oft tust. Wenn du überfordert bist, wenn du von einer Situation gestellt bist, wo du so gar kein Licht am Horizont siehst, dann bist du überfordert und dann manche Leute beginnen dann komische Dinge zu tun, zum Beispiel aus 20 Kilo Mehl Brot zu backen und verlassen damit eigentlich die Gemeinschaft mit Gott. Er war ja nun mal ganz close mit dem Heiligen Geist, mit dem Heiligen Geist. Er war ganz eng mit dem Engel des Herrn. Und jetzt sagt er immer, warte du mal, ich komme gleich wieder, aber bitte geh noch nicht weg, ich will dir noch was zeigen. Und dann kommt er irgendwann wieder und legt ihm dann diese 25 oder 50 Brote vor. steht da jetzt nicht, also ganz viel Brot jedenfalls und diese Ziege, die hat er halt zubereitet und dann sagt der Engel des Herrn, leg das mal alles dahin und dann berührt der Engel des Herrn die ganze Geschichte mit einem Stock, mit einem Stab und dann alles weg. Also kein, boah, Gideon, wäre doch nicht nötig gewesen. Ein Brot wäre auch schon schick oder eine halbe Ziege. Keine dieser Bemerkungen. Gott lässt sich darauf gar nicht ein, weil er sucht mehr die Nähe zu dir. Er sucht die Beziehung zu dir und nicht deine Tat. Ich glaube, Gott ist gar nicht daran gelegen, dass du aus so viel Mehl Brot backst oder sonst welche Dinge tust. Es geht nicht ums Doing. Es geht dabei darum, die Gemeinschaft mit ihm zu genießen. Was hätte er, wie viele Stunden wird er wohl zugebracht haben, um dieses Opfer darzubringen? Was wäre denn gewesen, wenn er die ganze Zeit mit dem Engel des Herrn ein bisschen geschwatzt hätte? Er hätte gesagt, sag mal, pass mal auf, ich habe mir das überlegt, ich soll die Midianiter klar machen. Erklär mir mal kurz deine Strategie. Wie hast du das vor? Soll ich von links oder von rechts? Soll ich nachts oder tagsüber? Soll ich mir noch ein paar dazu holen? Also einer, findest du nicht aus, ein bisschen knapp? Er hätte ja mit ihm darüber reden können. Stattdessen geht er weg. Gleich danach bekommt er einen Auftrag. Wir hatten ja eingangs gehört, der Vater von Gideon hatte im eigenen Garten, ja, oder ich sage jetzt mal im eigenen Garten, auf dem eigenen Grundstück, diesen Altar des Baal und eine Aschera stehen. Völlig am Ziel vorbei. Hat also mit dem Gott, mit dem Engel des Herrn, über den wir hier reden, nichts zu tun. Und Gideon bekommt jetzt den Job. Pass auf, als erstes, was du tust, du haust jetzt mal diesen Altar weg und auch die Aschera. Da ging dem Gideon natürlich einigermaßen die Düse, weil er ja plötzlich in die Dinge seines Vaters eingriff. Und nicht nur das, er sollte den 7-jährigen Stier seines Vaters gleich mitnehmen. Wer wenig Weizen hat und den einsam in der Tenne, in der Kälte dreschen muss, der wird auch ganz glücklich sein, dass er noch irgendwo ein oder zwei Stiere hat. Und wenn dann der Gideon als Sohnemann hingeht und dann nachts macht er das dann und nimmt sich noch 10 Mann dazu und geht dann hin und klaut erstmal den Stier aus Vaters Stall und anschließend räumt er den Altar weg und auch die Asche. Und wenn er schon mal dabei ist, dann wird der Stier auch gleich in Rauch aufgehen. Am nächsten Morgen liest du Steckbriefe über dich. Überall hängt ein Steckbrief. Hier wird gesucht, Gideon, weil wir haben ermittelt, Gideon hat hier den Altar weggemacht und hat die Aschera abgehauen. Überall liest du Steckbriefe. Und der Steckbrief, da steht nicht Belohnung, irgendwie ein kleines bisschen, sondern da steht drin, wenn du den siehst, kannst du ihn umbringen. Todesstrafe. Ich weiß nicht, welche Geschichte du mit Gideon verbindest. Du hast sicherlich schon mal von Gideon gehört. Ich für meinen Teil habe, bevor ich mich mit diesem ganzen Thema beschäftigt habe, immer nur Gideon und Wolflies miteinander in Verbindung gebracht. Also dieser Moment, wenn Gideon dann eines Morgens so ein Wolflies rauslegt und sagt, hör mal, ich brauche da nochmal eine Antwort. Ich mache mal einen Test mit dir, also mit Gott. Genau an dieser Stelle sind wir jetzt, weil Gideon zu Recht, nachdem er die Todesdrohung auf den Steckbriefen gelesen hat, merkt, ja, also wenn Gott mir sagt, ich soll die Midianiter besiegen, aber andererseits jetzt plötzlich ein Steckbrief hier überall hängt, ich sag mal, Gott, wie stellst du dir das vor? Da stimmt doch was nicht. Hier klemmt doch total die Säge. Gott möchte, dass wir ihm vertrauen, dass du ihm vertraust, auch wenn die Situation gerade alles andere als vertrauensvoll ist. Das wird noch besser. Wir sind noch gar nicht am Ende. Also legt Gideon dieses Wollvlies raus, weil er jetzt sicher gehen will, ist das wirklich so, wie Gott mir das gesagt hat, dass ich gegen die Midianiter kämpfen soll. Und er legt das Wollvlies raus und sagt, pass auf, ich habe eine Idee. Damit du mir beweisen kannst, ob du echt bist, heute Nacht machen wir Folgendes. Ich lege das Wollvlies raus und morgen früh ist die ganze Wiese nass, aber das Wollvlies ist trocken. Ja, sagt, gut, Deal. Ne, am nächsten Morgen genau so, Wiese nass, Wolflies trocken. Und Gideon denkt, ja komm, kann ja Zufall gewesen sein. Machen wir einmal andersrum, nur so aus Spaß. Also diesmal Wiese trocken, Wolflies nass. Und Gott, ich stelle mir das wirklich so vor, ich weiß nicht, wie ihr, der steht so im Türrahmen und denkt, ja mag ich gut, mach ich auch noch. Ne, wenn du da Spaß dran hast, von mir aus, du könntest mir auch so vertrauen, aber gut, wenn du das für wichtig hältst, meinetwegen, dann mache ich das auch noch eben fix mit dem Wolflies. Dieses Ding hat sonst überhaupt keine Bewandtnis. Und dann wird Gideon langsam klar, Gott meint es wirklich ernst mit mir. Und eigentlich ist ihm das auch schon ein bisschen früher klar, weil der Hammer ist, er besorgt jetzt 32.000 Männer, 32.000 Kämpfer, die mit ihm gegen die Midianiter kämpfen. Das hat er alles noch so ein bisschen so im Background gemanagt. Hat noch ein paar E-Mails geschrieben, eine WhatsApp-Gruppe aufgemacht, ne? Und hat irgendwie auf Insta noch ein paar Posts gemacht, damit möglichst viele Leute mit ihm kommen. Ey, wer kommt mit mir? Wir machen die Midianiter platt. Ich brauche noch ein paar Leute. Und auf einmal waren da 32.000 Menschen, die waren da am Start, die waren ausgerüstet mit gar nicht so viel Waffen. Also im Wesentlichen hatten die Schofahörner und auch sonst wenig dabei. Aber die waren willens anfangs. Immerhin. Und dann hat Gott ihm gesagt, du pass mal auf, ich hatte dir ja eigentlich gesagt, du sollst gegen die Midianiter kämpfen. Also das mit den 32.000, das lassen wir sein. Jetzt sind viel zu viele. Du kannst jetzt erstmal alle diejenigen, die eigentlich gar keinen Bock haben, kannst du mal sagen, ihr könnt wieder nach Hause gehen. Das macht Gideon. Wie viel gehen nach Hause? 20.000. Jawohl. Ne? Also von 32.000 gehen 20.000 mal direkt nach Hause, weil die denken, ja komm, ich bin eh nur hier, weil die anderen hier hingegangen sind. So richtig Mut habe ich gar nicht. Die drehen sich also rum und verschwinden. Dann bleiben noch roundabout 10.000 über. Und die werden auch noch aussortiert, sodass am Ende 300 Kämpfer überbleiben. Wisst ihr, wie viele Midianiter das waren? Das liest man später in Richter 8, es waren 135.000. Also hier passen locker 300 Leute rein, schätze ich mal. Ein bisschen gestapelt vielleicht am Ende, aber im Wesentlichen passen 300 hier rein. Ich weiß aber, 135 passen hier nicht rein, also 135.000. Ich weiß nicht, ob du schon mal 135.000 Menschen auf einem Haufen so gesehen hast. Das sind wirklich viele. Und der Gideon, der kommt jetzt langsam in die Situation, in die Gott ihm schon von Anfang an reinhaben wollte, als er sagte, der Herr ist mit dir, du tapferer Held. Der hat es nur vergessen. Der hat also Brot gebacken, hat eine Ziege geopfert, hat die Klamotten seines Vaters da umgehauen, hat den Stier getötet und hat, by the way, noch eben schnell 32.000 Mitkämpfer besorgt. Aber Gott hatte ihm anfangs gesagt, und der Plan stand fest, ich bin mit dir. Und jetzt sind nur noch 300 übrig und jetzt haben wir so Reiseflughöhe erreicht. Also jetzt sind wir da, wo ich eigentlich die ganze Zeit hin wollte und wo es wichtig wird. Denn 300 gegen 135, ich sag mal so, es gibt nicht viel Dinge, die noch mutiger sind. 300 gegen 135. Und dann kommt die Nacht der Nächte. Dann kommt die Nacht, in der dieser Angriff kurz bevorsteht. Und dann gehen wir nochmal in Richter 7 rein. Na. Richter 7, Vers 9. Und es geschah in selbiger Nacht, da sprach der Herr zu ihm, mache dich auf. Gehe in das Lager hinab, denn ich habe es in deine Hand gegeben. Und jetzt kommt noch ein ganz interessanter Satz. Und wenn du dich fürchtest hinabzugehen, so gehe mit Pura, deinem Knaben, zum Lager hinab und du wirst hören, was sie reden. Was ein Satz, ne? Wenn du dich fürchtest. Ich weiß nicht, wir haben ja anfangs abgesprochen, du bist heute Gideon, jedenfalls jetzt noch für den Moment. Hättest du Angst, 300 gegen 135.000, einigermaßen unqualifizierte Krieger gegen 135.000 Midianiter, Riesendromedare dabei, voll equipped, die haben alles, was man so braucht und du stehst da mit 300 Mann allein. Und Gott sagt dir, aber wenn du Angst hast, dann nimm deinen Knecht Pura mit. Ja toll, der wird mir helfen. Da sind wir schon zu zweit. Aber der ist wichtig, dieser Pura. Den nimmt Gideon mit. Und ich habe mich in der Vorbereitung gefragt, ich glaube Gideon, der war so haarscharf davor zu sagen, weißt du was, ich habe mir das überlegt, nimm einen anderen. Bitte, Echt jetzt, das kannst du vergessen. Aber Gideon denkt sich, komm, jetzt sind wir so weit, ich weiß nicht, was er denkt. Vielleicht hat er gedacht, jetzt sind wir bis hierhin gekommen, dann nehme ich halt Pura mit, wer weiß, was der so drauf hat. Und dann gehen die beiden hinunter und dann hören die, wie zwei Midianiter miteinander sprechen. Und da sagt der eine Midianiter, du, ich habe einen Traum gehabt. Und der Traum, da war wie ein riesen Weizenbrot, sei hier durchs ganze Lager gerollt und alle Zelte wären umgefallen. Und da sagt der andere, ja, das ist ganz klar Gideon. Gott hat uns in die Hand Gideons gegeben. Der wird uns hier alle ummähen. Stell dir das mal vor, da bekommt der Gideon eine Prophetie, unmittelbar bevor das losgeht. Er nimmt seinen Pura mit, seinen Freund, Knaben, wie auch immer, und da unten hören die beiden diese Prophetie, wo der Midianiter nicht nur sagt, heute Nacht sind wir alle am Ende, sondern der kennt sogar den Namen desjenigen, um den es geht, nämlich Gideon. Wisst ihr was? Die unsichtbare Welt kennt deinen Namen. Und die kennt unseren Namen und wir können, ich bleibe mal bei diesem Beispiel, wir können alle noch ein paar Mal runden um diesen neuen Stadtteil und ich glaube, da bewegt sich was. Wer weiß, ob da Kirche entsteht, ob da Kindergärten kommen, wo wirklich gläubige Menschen, die Jesus lieb haben, dort quasi ihren Job verrichten. Wo eine Kultur des Himmels in diesem Stadtteil entsteht, den wir vielleicht hier auch gerne hätten, aber noch nicht haben, aber kommen wird. Versteht ihr, worauf ich hinaus will? Wir dürfen groß denken. So groß, dass es schon fast zu groß ist. Und der Gideon bekommt an diesem Abend, unmittelbar davor, bekommt er eine Prophetie. Und das ist der Gamechanger für ihn. Und dann heißt es in Richter 7, Vers 15, wenn du den mal aufblätterst und danach die andere Folie. Und auf diesen Vers haben wir jetzt die ganze Zeit hingearbeitet, weil das ist der Satz, auf den es ankommt. Weil ich habe mich bei der Vorbereitung gefragt, warum ist denn Gideon ein Held? Bitte. Ich meine, so richtig heldenhaft hat er sich ja bis hierhin noch gar nicht benommen. Und es geschah, als Gideon die Erzählung des Traumes und seine Deutung hörte, da betete er an. Ich glaube, das ist der Moment, in dem Gideon zum Helden wurde. Ich glaube, Anbetung, Gott zu sagen, ich spreche dir mein Vertrauen aus. Gott zu sagen, okay, das sieht alles ganz komisch aus, aber du sagst mir, es klappt, also klappt es auch. Das, was wir heute auch im Worship gesungen haben, Widerstände, ja und? Pff, Gott ist doch viel größer. Gott ist der Waymaker, Gott ist der, der Wunder tut, Gott ist der, der alles möglich machen kann. Wer bin ich denn, der ich dann sage, ja, also aus Vernunftgründen, wenn du mal überlegst, also guck mal, 135.000, ja, ganz schlechte Geografie. Und wenn ich da jetzt ankomme, die sehen mich ja auch schon Stunden vorher, das kann eigentlich gar nicht funktionieren. So gehen wir oft an die Sache ran. Und Gott sagt, ey Leute, ist alles in eure Hand gegeben. Die serviere ich euch auf dem Silbertablett. Und jetzt kriegt der Gideon Mut. Jetzt geht's los. Jetzt teilt er die 300 in nur 100, also in 3 mal 100. 100 hier, 100 da und nochmal 100. Also nicht nur, dass er nur 300 hat, er teilt die jetzt auch noch in 3 Abteilungen zu jeweils nur 100 People auf. Da denkst du dir, jetzt ist er kurz, jetzt dreht er durch. Ja, nur noch 3 mal 100 Mann. Und mit diesen dann 3 mal 100 Mann besiegt er sozusagen diese 135.000 Midianiter. Aber habe ich mich gefragt, wie soll denn das funktionieren? Und jetzt kommen wir zu Hebräer 11, bitte nochmal. Hebräer 11, Vers 32, den Vers, den ich eingangs gesagt habe. Ja, da muss ich mal ganz kurz hier blättern. Da ist er. Ich habe diesen Vers in Hebräer 11, Vers 32 genau genommen. Geh mal ein bisschen weiter, Willi, sei so lieb, nur 34. Denn 35, Entschuldigung. Warte mal, jetzt bin ich ganz durcheinander. 34 am Ende, ich habe mich verguckt, entschuldigt bitte. Hebräer 11, Vers 34. Des Feuers Kraft auslöschen, des Schwertes Schärfe entgingen, aus der Schwachheit Kraft gewannen, im Kampfe stark wurden, der fremden Heerscharen zurückdrängten. Der fremden Heerscharen zurückdrängten. Ich habe in der Passion Translation, habe ich nachgeguckt, mich interessieren dann diese, bis vor einem guten Jahr wusste ich gar nicht, dass es die Übersetzung gibt. Jetzt weiß ich's, jetzt lese ich natürlich die Fußnoten. Und da ist nachzulesen, dass dieser Vers der fremden Heerscharen zurückdrängen, das kann man so übersetzen, aber eigentlich steht da, dass sich fremde Heere von Engeln in die Schlachtreihen eingereiht haben und sie dafür gesorgt haben, dass die 135.000 Krieger besiegt wurden. Also es sind nicht wir, es waren nicht die 300, es war nicht Gideon, es ist die unsichtbare Welt, das Übernatürliche. Erinnert ihr euch an Hebräer 11, Vers 1? Der Glaube bedeutet, dass ich überzeugt bin von dem, was man nicht sieht. Ich glaube, dass dieser Raum viel voller ist, als wir sehen. Ich glaube, dass unsere Stadt viel voller ist, als wir sehen. Und Engelheere haben sich in die Schlachtreihen von Gideon eingemengt. Und haben dann gesagt, okay, jetzt übernehmen wir. Gideon, bleib mal da. Du darfst noch die Fackel heben, du darfst ins Schofarhorn blasen, aber für den ganzen anderen Rest sind wir zuständig. Und ohne dass Gideon oder einer seiner 300 Mitkämpfer auch nur ein Schwert gezückt hat, die hatten übrigens gar keine mehr, oder hatten keine Hand frei dafür, sind die 135.000 oder genau genommen 120 dieser 135.000 sind in dieser Nacht verstorben. Was für eine krasse Geschichte. Und da willst du mir sagen, da will ich dir am Ende sagen, ich, Jörg, sag dir, es gibt Dinge, die unmöglich sind. Nee. Für Gott ist nichts unmöglich. Ich komme zum Schluss. Ich weiß gar nicht, ob ich schon total übertrieben habe. Ein ganz wichtiger Vers, der mir schon seit einiger Zeit wichtig ist, den muss ich allerdings aus einer anderen Übersetzung vorlesen, ist Römer 12, Vers 2. Da geht es mir im Wesentlichen um diesen Mittelteil, durch die Erneuerung eures Sinnes, dass ihr prüfen möget, was der gute und wohlgefällige vollkommene Wille Gottes ist. Durch die Erneuerung eures Sinnes. Ich habe den Vers nie verstanden oder selten verstanden. Immer nur ein bisschen, klein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger. In der NGÜ wird er anders übersetzt und das hilft mir, ihn noch besser zu verstehen. Da heißt es, richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken. Dazu will ich dich einladen, dass du lernst, in einer neuen Weise zu denken. Wir machen jetzt mal den Test und dann komme ich auch zum Schluss. Braucht übrigens jemand ein Kilo Dinkelmehl? Sorry. Wir machen jetzt mal einen Test, ob das, was wir jetzt gehört und ihr gehört und ich gesagt und wir alle im Herzen bewegen, ob das ein Stück tiefer gerutscht ist. Jetzt sagst du bitte nochmal zu deinem Nachbarn, der Herr ist mit dir, du tapfer Held. Ich danke euch fürs Zuhören.